Hallo da draußen und willkommen zur 55. Folge von Games Insider. Das Thema heute: Hidetaka Miyazaki und sein Weg bis Elden Ring. Teil 2. Richtig gehört, auch heute wollen wir wieder über Miyazaki reden und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr auf seine Spiele eingehen, was beim letzten Mal ein wenig untergegangen ist. Ich darf heute wieder begrüßen den Sönke. Hallo Sönke.
Grüßt euch zusammen, hallo.
Und endlich dürfen wir auch den Benedikt begrüßen. Hallo Benedikt.
Hallo zusammen. Ja, schön, dass es heute klappt, hoffentlich.
Ja, ich hoffe auch, dass heute dein Internet bitte durchhält.
Ich habe ihm gut zugeredet vor der Folge, ja. Nochmal das Modem gestreichelt, gesagt, hier, heute läuft bitte alles glatt. Also ich gehe davon aus. Bin guter Dinge.
Beim letzten Mal hast du ja laut deiner Aussage vorhin noch 10 Minuten geflucht, bevor du dann gemerkt hast, es geht einfach nicht mehr.
Ich habe geflucht und dann, als ich aufgegeben habe, habe ich dann trotzdem noch was aufgenommen, weil ich hatte halt gedacht, ey, jetzt hast du die Zeit schon investiert, der Abend ist gelaufen, und habe dann aber noch ein bisschen rumphilosophiert über Hidetaka Miyazaki, meine Erfahrungen mit den Souls-Spielen, mit Elden Ring und keine Ahnung, ist jetzt gerade im Schnitt alles, mal schauen, ob es in Folge 54 gelandet ist. Die Hörer da draußen dürften schon mehr wissen als wir zu diesem Aufnahmezeitpunkt.
Ja, und das war ja auch deshalb ein wenig ungünstig, weil in der letzten Folge, da haben wir ja eine ziemlich feste Struktur gehabt, was wir wann erwähnen wollten. Und da sind wir ja mehr auf Miyazaki als Person eingegangen, während wir heute über die Spiele reden wollen und das ein wenig offener. So frei nach dem Motto, wir lassen einfach mal auf uns zukommen, wohin die Reise geht. Ja, die ganz große Frage, die wir uns heute stellen werden, ist, warum sind die Spiele von Miyazaki etwas Besonderes? Und da würde ich sagen, da gehen wir chronologisch durch, nämlich wir fangen ganz vorne an bei den Spielen, die Hidetaka Miyazaki als erstes gemacht hat. Und das waren ja keine Souls-Spiele, oder Sönke?
Richtig, also bei ihm war es ja so, dass er angefangen hat mit der Armored Core Serie. Die hat schon ihre Fans, ne, im Westen sicherlich auch, aber in Japan noch mehr. Und 2005 hatte er zum ersten Mal dann an Armored Core Last Raven gearbeitet. Das war noch für PS2 damals, allerdings dort nur in einer planenden und designenden Position. Und ein Jahr später kam ja dann Armored Core 4 auf den Markt, damals für PlayStation 3 und Xbox 360. Also in Japan kam es ja am 21. Dezember 2006 und dann 3 Monate später in den USA oder in Nordamerika besser gesagt. Und dann im Juni 2007 kam es dann im EU-Raum. Und das war der erste Titel, wo er ja als Spieldirektor tätig war. Was an sich schon ziemlich beachtlich ist, dass man ihm gleich mal, nachdem er vorher nur ein einziges Spiel geplant und mitdesignt hatte, okay, in dem Fall jetzt von der gleichen Reihe, aber dass man ihm dann gleich den Game Director Posten gibt, das finde ich schon eine Ansage. Also er muss da schon einiges richtig gemacht haben oder zumindest so gut gemacht haben, dass die Kollegen oder die, ja, Vorgesetzten von ihm so begeistert waren, dass sie ihm das zugetraut haben, ja. Also das.
Oder die anderen hatten keinen Bock auf die Scheiße.
Genau, das kann auch sein. Ja.
Weil From Software war ja nicht besonders beliebt oder hat ja immer gestruggelt mit ihren Spielen. Also die hatten zwar schon eine gewisse Fanbasis, aber die war sehr klein und es war sehr schwierig, die zu erweitern. Aber jetzt mal ein bisschen weg von diesem etwas trockenen Fakten, wann das Spiel rausgekommen ist, mal hinzu, hat's einer von euch beiden gespielt? Sönke, Bene, sagt mal was.
Nein.
Also ich hab's tatsächlich damals in der Redaktion, wir hatten das ja dann auch getestet für 360 Live. Das war allerdings in der Zeit, wo ich da gerade kurz davor war, ins Team zu kommen. Also ich hab das selber nicht getestet. Wir hatten aber dann das Muster da und ich hab's mir irgendwann mal angeschaut. Was ich damals sehr cool fand, waren diese ganzen Zwischensequenzen am Anfang schon, die dich irgendwie so versuchen, in das ganze Thema reinzuholen. Also wenn man sich das auch heute noch anschaut, was die da an coolen, gigantischen Festungen und Mech-Apparaturen und so weiter sich ausgedacht haben, das sieht schon sehr geil aus. Und ich denke mir immer wieder, alter Schwede, wieso macht denn From Software jetzt, wo sie so einen verdammt guten Ruf haben, nicht nochmal so ein richtig schönes mit der Unreal Engine 5 oder irgendwas, wo man das halt technisch gut machen kann, nochmal so ein Armored Core Spiel. Ja, das eigentliche Spiel sieht dann schon auch okay aus. Ja, es war auch damals so ein grafischer Sprung zu dem, was sie vorher gemacht haben. Das wurde von vielen auch gelobt. Es hatte auch diverse Multiplayer-Funktionen, die nicht so gut ankommen, aber das eigentliche Spiel, das Wichtige war da, dass es eben diesen grafischen Sprung irgendwie ja von der Vorgänger-PS2-Generation hingekriegt hat zur 360, dass man da also durchaus Verbesserungen gesehen hat. Man hat auch ein bisschen am Kampfsystem gefeilt und so weiter, aber es war halt doch weiterhin ein sehr, ja, man musste sich einfach sehr stark in diese ganze Thematik einarbeiten, ist ja schon der vierte Teil auch und nichts, wo du einfach mal dich schnell hinsetzt und dann bist du mittendrin in der Action, sondern du musst dir da entsprechend Zeit nehmen, ja. Und es hat mit einer 65er Durchschnittswertung auf Metacritic ist es jetzt auch nicht so ein überragend gutes Spiel, ja. Also das muss man dann auch dazu sagen. Es gab ein paar Medien, zum Beispiel Eurogamer, die hatten es dann mit 8 von 10 bewertet. Das war dann wiederum besser, als man so dachte. Aber so der Kanon insgesamt war, es ist ein solides Mac-Game, ja, aber es schafft es jetzt irgendwie nicht groß herauszutreten. Ja, also ich habe das Gefühl, er hat halt einfach das, was man ihm so aufgetragen hat, fortgeführt. Aber irgendwie war er da in diesen Zwängen drin, die das Unternehmen vorgegeben hat. So wirkt das auf mich ein bisschen, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen, er hat eigentlich so diese eher mäßige Qualität der vorherigen From-Software-Titel einfach so fortgeführt, ja, weil die waren halt alle nicht so mega herausragend, ist halt einfach so, ja.
Ja, da muss ich aber gleich zu sagen, also die Armored Core-Spiele, das waren einen der wenigen, die hatten sogar ganz gute Wertungen, also gerade Armored Core 2 für die PlayStation 1 war das noch, oder die PlayStation 2, ich muss jetzt nachschauen. Jedenfalls eines der ersten Armored Core Spiele, die haben bei der Metacritic Schnitt um die 80 Punkte gelegen, war From Software höchstwertiges
okay, ja,
Spiel, klar. Bis halt die Souls Spiele kamen.
Ja, aber dieses nachfolgende Spiel Armored Core For Answer 2008 erschien mir dann auch wieder eher so, ne, so Mischmasch. Ich schaue gerade Metascore Xbox 360 Version 62.
Ja, das ist glaube ich einfach ziemlich untergegangen, weil ich glaube die ersten beiden Armored Core Spiele, die waren halt technisch doch ein Stückchen besser, das hat wohl einfach gepasst, während die Armored Core Spiel dann für PlayStation 3, Xbox 360 oder dieses Chrome Hounds, das ist ja auch von From Software, das ist auch so ein Mac-Spiel. Das habe ich sogar damals getestet, aber jetzt nicht so mega ausgiebig, wie ich normalerweise Spiele teste. Das musste damals ziemlich schnell alles gehen. Und das war halt, ja, das war okay. Das hat Spaß gemacht. Ich bin kein großer Mac-Fan, aber das war okay. Aber Benedikt, du hast, glaube ich, nichts von den Sachen gespielt, oder?
Nee, ich habe damals Steel Battalion getestet, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast. Und da habe ich schon gemerkt, diese ganze Mac-Thematik oder dann auch Mac Warrior und so, das ist alles nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, ich mag so diese Roboter-Maschinen, wo man sich dann da reinsetzt oder wo man die verkörpert, das mag ich einfach nicht so. Das ist nicht so mein Ding. Ich muss es auch beruflich nicht testen, also es ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, bevor ich zum nächsten Spiel übergehe, Sönke, von dir wollte ich noch ganz kurz wissen, du hast gemeint, du hättest eigentlich jetzt selbst keinen Test dazu schreiben müssen, du hast halt nur gesehen, das Muster war in der Redaktion da und hast sie angeschaut. Hast du dir viele Spiele angeschaut oder wenn nicht, warum denn gerade dann das? Weil es war ja wahrscheinlich auch bei euch jetzt nicht so hoch bewertet, oder?
Nee, also damals war es tatsächlich bei mir so, ich habe ja da in der Redaktion angefangen und ich hatte dann so den Anspruch für mich, ich will auf dem gleichen Informationsstand sein wie die Leser, die wirklich alles rauf und runter, jeden Satz und also wirklich alles im Heft lesen. Also da möchte ich insofern mithalten, als dass ich dann auch alle Spiele, die wir bekommen, mir einfach mal kurz anschaue. Ja, muss ja gar nicht so lang sein, aber dass ich einfach so einen Überblick kriege, was gibt's da gerade, wie sieht das grafisch aus, weil vieles wirkt auch nochmal anders auf dich, wenn du es einfach selber wirklich in der Originalversion vor dir siehst und dann selber eine Runde spielst. Und das war schon okay, ja, aber irgendwie, ja, es ist halt so einer von vielen Titeln, das hattet ihr ja vorhin auch schon gesagt gewesen, man guckt das mal kurz rein und merkt dann, naja, ich könnte hier ja schon noch viele Stunden reinstecken, aber es gibt ja so viel anderes Gutes, warum soll ich jetzt meine Zeit damit verbringen? Das hat es einfach nicht geschafft damals, mich so zu packen, dass ich jetzt sage, ich investiere da jetzt mal viele, viele weitere Stunden rein, so wie es zum Beispiel bei dem ersten Mass Effect damals der Fall war. Das war so ein Titel, wo ich dann sage, oh geil, da muss ich jetzt unbedingt weiterspielen oder verschiedene andere Open-World-Sachen, die da gerade rausgekommen sind.
Ja, okay. Wie gesagt, das hatte mich halt gerade interessiert gehabt, weil es ist mir halt aufgefallen, dass du da das extra angeschaut hast.
Genau, weil ich generell schon Mac-Spiele mag, ja. Also ich finde das cool, in diesem riesigen Kampfroboter-Cockpit zu sitzen und dann zwischen diesen ganzen Waffensystemen zu wechseln und irgendwelche Ziele aufzuschalten und dann Ausweichmanöver einzuleiten und so weiter. Finde ich geil, ja. Vor allem in VR ist es geil, ja. In VR mag ich sowas noch umso mehr.
Wobei Steel Battalion war toll, aber ansonsten.
Das war innovativ. Haben wir ja schon drüber gesprochen.
Also innovativ, es hat ja diesen fetten Controller gehabt, aber
genau,
okay.
Ja.
Genau, aber ja, davon abgesehen, es hat es halt trotzdem nicht irgendwie nicht so geschafft. Ich glaube aber trotzdem, wenn jetzt Miyazaki damals schon einen größeren Namen gehabt hätte, dann wäre die Intensität, mit der sich die Leute da auseinandersetzen. Also ich habe zum Beispiel vorhin mal nach einem deutschen Test von dem Spiel gesucht, da findest du ja fast nichts.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch überlegt, so eine 60er-Wertung, da weiß man nie so wirklich, entsteht die jetzt dadurch, weil das Spiel wirklich mittelmäßig ist oder weil man sich halt nicht so wirklich damit beschäftigt hat. Das ist gerade in den 2000er Jahren, habe ich bei einigen 60er-Wertungen von meinen Kollegen so das Gefühl gehabt, ja, das war einfach die Zeit nicht für da. Ich will das denen auch nicht wirklich vorwerfen, weil es so viele Spiele spielen zu müssen, das ist halt nicht so einfach. Es ist schwierig nachzuvollziehen. Ich habe es ja nur kurz gespielt gehabt für einen Artikel über From Software. Und ja, genau wie Chromehounds, das war okay. Also ich hätte jetzt so, keine Ahnung, so ein Anfang 70er jetzt aus dem Bauch heraus nach, wohlgemerkt nur ein paar Stunden oder nicht mal eine Stunde Spielzeit jetzt gesagt. Es wirkte, als ob es funktioniert hat, aber es wirkte jetzt absolut nicht revolutionär.
Ja, und hat sich's nach Miyazaki schon ein bisschen angefühlt, dass du irgendwelche Elemente erkannt hast, die du jetzt in den Souls-Spielen gesehen hast?
Eigentlich überhaupt nicht.
Irgendwie so dieser düstere Style halt.
Ja, aber das hast du ja schon bei anderen From-Software-Spielen.
Genau, also das zieht sich schon so durch, aber davon abgesehen ist noch nichts irgendwie von seinen Game-Design-Vorzügen dort zu erkennen unbedingt, ja.
Genau, und dann springen wir jetzt mal gleich rüber zu dem ersten wirklich großen Titel, nämlich Demon's Souls. Und auch hier sofort die Frage, damit wir schon mal geklärt haben, die Fronten, wer von euch hat es gespielt? Und ich rede jetzt von der PlayStation 3-Version. Diesmal fange ich mal Bene an.
Ja, das habe natürlich ich gespielt, das habe ich ja auch schon erzählt. Ich glaube in Folge 15 damals, als wir schon über Demon's Souls gesprochen haben, wie es entstanden ist. Und ich habe es, glaube ich, auch in meinem kleinen Rage-Take erzählt. Deswegen, falls ich das jetzt ein bisschen doppelt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist jetzt halt so, aber Andy und Söke müssen es ja auch wissen. Es war mein Game-Protest damals, 2010. Und da habe ich es relativ intensiv gespielt, aber halt in der Zeit, die mir zur Verfügung stand. Also es waren wieder wenige Tage, wie das halt oft so war bei der GamePro, ne? Hier Testversion kommt. Ja, du hast jetzt bis Freitag, ich glaube es war Montag, kam die Testversion. Bis Freitag bitte Artikel, 2 Seiten, Video. Und dann denkst du eigentlich, ja, Action-Adventure wird schon schief gehen. Ja klar, mache ich gern, ja. Ich brauche ja auch das Geld. Und ja, Pustekuchen, es war halt schon das erste Souls-Spiel. Und ich konnte ja nicht ahnen, was da auf mich zukommt. Und dass es halt so mega schwer ist und gleich der erste Boss mich killt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es dann halt so gut es geht in dieser Zeit getestet, habe einige Bosse gelegt, aber bin dem Spiel weder in meinem Artikel, wobei da noch, ja, zumindest teilweise, aber auf keinen Fall in meinem Video gerecht geworden. Ja. Also ich habe es dann nicht durchgespielt, habe es auch bis heute nicht durchgespielt, auch nicht in der PS5-Version, da bin ich jetzt etwa zur Hälfte durch. Ja, aber ich habe auf jeden Fall die Genialität erkannt und habe es dann auch dementsprechend hoch bewertet, 88%, und war schon sehr fasziniert davon.
Aber du hast gerade gesagt, du hast ja die EU-Version gespielt.
Richtig.
Hattest du da nicht vorher schon was von gehört gehabt? Weil ein Jahr vorher ist ja das Ding schon in Amerika so zum Geheimtipp aufgestiegen und manche wussten ja schon, das ist jetzt kein Spiel, was man in 5 Minuten durchspielen kann, sondern das ist halt wirklich knackig. Also das ist irgendwie an dir vorbeigegangen zu dem Zeitpunkt.
Ich wusste schon, dass das wohl schwer sein soll und es hatte ja auch hier Game of the Year Award von GameSpot. Ich hatte schon so ein paar Facts halt, ja.
Ah ja, okay.
Aber wenn du halt noch nie ein Souls-Spiel gespielt hast und dann heißt es halt, es ist schwer. Du hast ja keine Vorstellung, was ist denn mit schwer gemeint? Ja,
ja, okay, ja, verstehe, ja.
Das war halt so dieser Ansatz. Ich bin halt ja, jugendlich und optimistisch reingegangen und als der Artikel dann abgeliefert war, dachte ich nur so, ach du Scheiße, was war das denn? Ja,
ja.
Das wird dem Spiel eigentlich nicht gerecht. Da brauchst du eigentlich Minimum 2 Wochen für, eher 3. Aber gut, so war es halt, ja.
Und ich glaube, Sönke, du hattest, glaube ich, auch schon mal was gesagt gehabt. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr so ausführlich, nur ganz kurz. Hattest du es gespielt gehabt?
Also ich habe, wie ich es ja schon in der Folge 1 von unserem Miyazaki-Special gesagt habe, eben den Artikel vom Kollegen redigiert.
Richtig.
Zu dem Thema. Und der war völlig euphorisch. Der hatte auch, also wirklich dutzende Stunden reingesteckt und war auch total stolz auf jeden neuen Erfolg, den er da geschafft hat und ist auch sehr, sehr weit gekommen. Damals schon mit der asiatischen Version, die die englische Übersetzung hat. Und ich habe es dann halt mir selber mal kurz angeschaut in der Redaktion. Wir hatten, muss ich sich so vorstellen, wir hatten ein großes Redaktionsbüro mit einem großen Fernseher, der an einem Grabber angeschlossen war. Und immer wenn jemand jetzt Bilder aufnehmen wollte, dann musste der sich halt an diesen Grabber da setzen. Hatte den Vorteil, dass halt alle aus der Redaktion immer gucken konnten, was der gerade spielt, derjenige, der da sitzt. Und dadurch hatte man dann irgendwie immer so ein Thema, was man aufgreifen konnte, weil ja jeder gesehen hat, was gerade gespielt wird und jeder dann irgendwie neugierig wurde oder auch nicht. Und dann habe ich natürlich schon gesagt, klar, lass mich auch mal spielen, aber als ich dann halt mehrfach hintereinander gestorben bin und hier irgendwie Deadline im Nacken und so, habe ich gesagt, Leute, pass auf, da muss ich mir in Ruhezeit nehmen, ja. Und
ja. Da bin ich raus.
Da bin ich erstmal jetzt raus, ja, aber ich konnte seine Begründung sehr gut nachvollziehen. Nachdem ich mehrfach gestorben bin, ein bisschen weitergekommen bin, dann merkst du schon, ja, das ist so das Element, was dich letztendlich dann, glaube ich, motiviert, dran zu bleiben, immer dieser Erfolg an Stellen, wo du eigentlich glaubst, so, das geht doch gar nicht weiter, ja. Und das hatte er halt schon sehr, sehr oft und so oft erlebt, dass er eben auch andere in der Redaktion begeistern konnte, das mit ihm zusammen im Multiplayer dann zu spielen, ja.
Das ist doch schon irgendwo irre. Ich meine, da ist ein Spiel, das ist knalleschwer, ist jetzt auch so optisch jetzt nicht gerade der große Reißer, so auf den ersten Blick.
Findest du? Fandst du schon?
Ja, so auf den ersten Blick, gerade das krasse Düstere, das hat nicht viele angesprochen. Und dass auch die Farbgebung in einzelnen Gebieten immer sehr gleich wirkte, dadurch wirkte es nicht besonders abwechslungsreich. Es ist ja auch am Anfang gefloppt gewesen, können wir gleich drüber reden. Und es ist dann zum Geheimtipp aufgestiegen. Aber habt ihr dann irgendwie so Theorien für euch erschlossen gehabt, warum jetzt gerade dieser From Software-Titel? Warum nicht King's Field? Oder diese ganzen anderen Shadow Tower? Okay, das ist halt nicht in Europa erschienen. Also was ist denn eurer Meinung nach so der wesentliche Unterschied zwischen Demon's Souls und den From Software-Titeln, die ihr davor so gesehen oder von denen ihr gehört hattet?
Ich mach's nur ganz kurz. Ich glaube, mit einer der Erfolge ist die Online-Komponente, dass du halt, während du spielst, du hast ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass du ja die Welt, dass du dich schon alleine durchschlägst, aber durch die Möglichkeit eben diese Nachrichten von anderen zu lesen und sie interpretieren zu müssen und die Neugier, was schreiben die da jetzt als nächstes? Stimmt das, was sie da schreiben oder schreiben sie es nur, um mich zu verwirren? Was zeigen mir diese Blutlachen an? Wie sind die Leute gestorben? So dieses Element motiviert, glaube ich, schon weiterzuspielen, weil es eben auch damals in der Form noch nicht so genutzt wurde, ja. Und das fanden vielleicht viele innovativ. Es hat ihnen vielleicht auch geholfen, weiterzukommen, als sie gedacht hatten. Und dann ist ja auch im Internet so eine, ja, eine Community um dieses Spiel herum entstanden. Wie hilft man sich gegenseitig weiter und so? Also all diese Punkte, glaube ich, zusammengenommen, haben da einen wichtigen Teil neben der eigentlichen Spielfaszination zu beigetragen. Er ist nur so meine Theorie, weiß nicht.
Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Benedikt, hast du eine Idee?
Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Einfach, weil ich mich auch gerade sehr viel mit Elden Ring befasse und auch jetzt Demon's Souls wieder auf der PS5 angefangen habe. Und ist das, was Sönke schon sagt, es ist einfach, dass das Sterben elementar wieder ist in einem Spiel. Ich meine, man stirbt oft in Videospielen, ne, in Jump'n'Runs und Geschicklichkeitsspielen und in Ego-Shootern. Aber da ist das Sterben halt irgendwie Teil des Spiels und zwar so essentiell, dass es die Spielerfahrung einfach so prägt. Es ist einfach notwendig zu sterben, dass du dann halt aus den Fehlern lernst, dass du immer wieder rumprobierst, immer wieder die Stelle versuchst, ja, an der du gerade scheiterst und dann irgendwann merkst du, ach nee, mach's doch mal so, ja. Oder wie könnte ich den Boss besiegen? Was muss ich tun? Und dann stirbst du wieder. Aber wenn du es dann schaffst, hast du halt die extrem befriedigendste Spielerfahrung überhaupt. Ich glaube, das gab's zu dem damaligen Zeitpunkt in dem Maße noch gar nicht. Also korrigiert mich, aber ich glaube 2009, 2010, als das Spiel dann gerade groß wurde, auch dann bei uns in Europa, da gab es sowas halt nicht. Und da gab es halt dann vor allem so Ubisoft-Kram, der halt immer erfolgreicher wurde. Assassin's Creed, ne? Mit Quicksave, Checkpoints, überall Questmarkierung. Eher so das Gegenteil von Demon's Souls. Und das wurde halt so auf dieses Element des Sterbens und des Scheiterns reduziert, dass es halt einfach sehr befriedigend war, endlich mal wieder so ein sackschweres Spiel halt zu schaffen. Und ich glaube, dass das so dieser Hauptanreiz ist. Und dann in Kombination mit dem, was Sönke gesagt, mit diesem Online- Feature, dass du die Blutlachen anklicken kannst und dann halt immer siehst, wie ist der andere Spieler gestorben? Was kann ich vielleicht besser machen? Wie lerne ich draus?
Also ich weiß nur, dass die Kollegen nämlich oft darüber gesprochen haben, ja, wie weit bist du denn schon? Das war immer die erste Frage, wie weit bist du? Ja? Oder auch, ich weiß noch, als wir vor kurzem über Elden Ring gesprochen haben, die erste Frage, die ich Benedikt gestellt habe, wie weit bist du? Ja, egal, vor allem anderen.
Ja.
Das heißt, dieser Wettstreit zwischen den Leuten, ob man es nun will oder nicht, der entsteht einfach und man ist dann, glaube ich, auf sich selber ein bisschen stolz, wenn man weiß, okay, ja, ich bin jetzt schon beim dritten Boss und so, die anderen hängen dann noch bei Boss Nummer 1 rum, kommen irgendwie nicht so richtig weiter, aber das spielt, glaube ich, groß mit rein, auch, dass man irgendwie sich mit anderen so ein bisschen vergleicht, ja, auch wenn das vielleicht überhaupt gar nicht so, vielleicht war es die Absicht von ihm oder auch nicht, aber es ist jedenfalls, es fördert die Auseinandersetzungszeit mit dem Spiel, die wird dadurch vergrößert, ja, weil du einfach weiterkommen willst als die anderen irgendwie, habe ich den Eindruck.
Definitiv, ja.
Ja, also das mit der Online-Community ist wirklich ein gutes Argument. Das habe ich gar nicht als so gewichtig angesehen, weil ich jetzt nicht so der große Online-Spieler bin. Ich habe es immer so aus einer Mischung aus, sie haben große Probleme, die From Software mit ihren vorherigen Spielen hatten, haben sie ausgemerzt oder hat Miyazaki wahrscheinlich ausgemerzt und sie hatten auch ein bisschen Glück. Weil, Bene, du hast gerade gesagt, dass das vorher nicht so ein Spiel gab, wo man eben so oft sterben musste, wo das Sterben ein Teil der Motivation war. So habe ich dich jeweils verstanden gerade. Mhm. Und das stimmt nicht so ganz, weil 2008 fing ja an, diese Indie-Welle loszurollen. Und dass eben Indie-Titel so beliebt wurden. Und da ist unter anderem so ein Spiel wie Spelunky erschienen.
Stimmt, ja.
Ja, klar, ja.
Und das war ja auch so ein Titel, was sehr davon gelebt hat, dass es halt so schwer war und dass man eben oft gescheitert ist und dass die Motivation, aber es nochmal zu probieren, dann umso größer wurde. Und mit diesen Fehlern, die From Software vorher gemacht hat, wenn ich jetzt mal Kingsfield nehme, das habe ich ja auch für diesen From Software-Artikel mir angeschaut gehabt, so als Vergleich, das ist extrem schwerfällig, auch von der Menüführung, von der ganzen Steuerung her. Ich meine, auch Demon's Souls ist jetzt kein besonders leicht gängiges Spiel für den Einstieg, aber man kann zumindest jemand das Joypad in die Hand drücken und sagen, lauf mal los und derjenige hat Spaß dran, durch die Gegend zu laufen. In Kingsfield habt ihr keinen Bock, durch die Gegend zu laufen. Das ist gleich am Anfang so zäh und so dröge, ja. Das will man nur spielen, wenn man halt der Hardcore-Rollenspieler ist und auf Wizardry steht. Das heißt, Miyazaki hat genau den richtigen Einstieg gefunden, den man braucht, um so ein schweres Spiel spielen zu wollen. Und der letzte Aspekt, der mir eben eingefallen ist, ist, dass diese Welt von Demon's Souls sofort ein gewisses Mysterium ausstrahlt. Das ist irgendwie was, man spürt, diese Welten, die sind was Besonderes, die haben so einen gewissen Dystopie-Vibe, den aber auch Leute eben interessant finden, so wie ich, die eigentlich mit Dystopien nicht viel anfangen können.
Ja, das stimmt.
Bei mir ist ja wirklich der große Motivationsanker gewesen, die Welt zu erkunden, gar nicht mal so sehr diese Bosse dazu legen, sondern eben dieses ganze Drumherum. Und ja, Miyazaki hat Elemente aus den 80er, 90er Jahren genommen und hat die eben in die Moderne transferiert und so gemixt, dass diese ganzen Teile, dass die passen. Und man muss es aber halt spüren, weshalb das Spiel, glaube ich, am Anfang so gefloppt ist und weshalb da eben auch böse Worte von ehemaligen Präsidenten von Sony gefallen sind, dass das Spiel wie scheiße aussehen würde. Man muss es halt wirklich selbst spielen. Ich habe auch Freunde, die das nicht verstanden haben, wieso man das gerne spielen möchte, bis es selbst mal ausprobiert haben.
Und dazu würde ich gerne was sagen, weil ich habe dann mal ein bisschen rumrecherchiert und habe noch einen Artikel gefunden, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der ist vom 25. Februar 2022 aus dem The New Yorker.
Ja, der ist gut, der Artikel, ja.
Ich werde ihn auf jeden Fall mal verlinken. Ein Journalist namens Simon Parkin, er hat ihn geschrieben und er hat auch mit Miyazaki gesprochen. Und da würde ich gerne mal was zitieren aus dem Artikel, habe das mal übersetzt. Und da schreibt dieser Simon Parkin: Ich war nie ein besonders guter Spieler, sagte Miyazaki kürzlich via Zoom. Er saß in seinem Büro, einem mit Büchern ausgestatteten Raum im Tokioter Stadtteil Shinjuku. Ich sterbe oft. In meiner Arbeit möchte ich also die Frage beantworten, wenn der Tod mehr sein soll als ein Zeichen des Scheiterns, wie kann ich ihm dann einen Sinn geben, wie mache ich den Tod angenehm? Und dann hat er noch gesagt, der Miyazaki: Ich entschuldige mich bei jedem, der das Gefühl hat, dass es in meinen Spielen einfach zu viel zu überwinden gibt. Sagte Miyazaki zu mir, er stützte seinen Kopf in die Hände und lächelte dann: Ich möchte nur, dass so viele Spieler wie möglich die Freude erleben, die aus der Überwindung von Schwierigkeiten entsteht. Das fand ich sehr schön, dass er das so sagt, weil genau das ist das, was für mich die Kernessenz von Demon's Souls ist, ja, dass du halt am Schluss da sitzt und dich mega freust, wenn du endlich weitergekommen bist, nachdem du tausendmal gestorben bist. Und weiß nicht, ob das jetzt zu philosophisch wird, aber so dieser, der Weg ist das Ziel und der Weg ist der Tod.
Also ich hatte vorhin noch ein Video geschaut, ich glaube Dark Souls 2 Test von der GameStar oder sowas. Und da ist es im Grunde genommen auch so, er beschreibt, wie du irgendwie im Video, wie du sterben kannst und auf welche Weisen du sterben kannst und so weiter. Und dann sagt er halt auch sehr schön, wie sehr du dich wirklich in dem Moment freust, wenn du dann eben nicht gestorben bist. Ja, also dieses eine Mal nach den x-ten Versuch, dann es doch geschafft zu haben, diese innere Erleichterung, die dann auch kommt, jetzt bin ich endlich weiter und jetzt kann ich endlich mehr von dieser Welt entdecken. Das gibt es ja eben seit Demon's Souls dann auch schon. Und dieses Gefühl hatten die Leute halt längere Zeit einfach nicht gehabt. Und immer wieder, also vielleicht nur an bestimmten Stellen. Ich hatte ja in der letzten Folge dieses Solar Striker Beispiel gebracht, wo ich halt an diesem einen Boss nicht weitergekommen bin. Alles andere war nicht so schwierig, aber dieser eine Boss war halt ein Problem. Aber da ist es ja so, das ist ja eine Aneinanderreihung von Herausforderungen. Und selbst die kleinsten Gegner können dich plätten, ja, wo du dich dann auch wirklich ärgerst und dann eben diese Begeisterung oder diese Motivation kommt. Also diesem kleinen Gegner, dass der mich jetzt killt, dem zeige ich es beim nächsten Mal, ja. Das erlebe ich selber auch ganz oft, dass ich halt mich darüber ärgere, dass so Mini-Gegner, nur weil ich unvorsichtig war, mich plötzlich gekillt haben und allein deswegen will ich es nochmal versuchen, ja.
Du musst halt immer wirklich auf der Hut sein. Auch, wie gesagt, kleine Gegner, wie du es gerade so schön gesagt hast, sie können einen überrumpeln regelrecht. Ja, und es sind ja nicht nur kleine Gegner, die motivieren, sondern was ja auch sehr groß motiviert hat, ist das nächste Spiel, was danach kam, nämlich Dark Souls. 2011 ist das dann erschienen. Und was mir da damals sofort aufgefallen ist, ja, das war kein geheimer Insider-Tipp mehr, das war fast schon ein Mainstream-Hit. Also vor allen Dingen für From-Software-Verhältnisse. Also es war jetzt noch kein Zelda oder ein Grand Theft Auto, aber die Leute haben sich drüber gefreut. Und könnt ihr euch vorstellen, woran das gelegen hat? Bene, wie sieht's bei dir aus? Hast du eine Idee?
Ja, ich habe viel nachgedacht, wie gesagt. Auch dieser Artikel, der hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Also ich glaube ja, klar, erstmal das, was Sön gesagt hat, die Online-Community, die war schon da, ne, von Demon's Souls. Man darf ja auch nicht vergessen, wie die sich da immer austauschen. Die verschiedenen Builds, die es dann gibt. Wie spiele ich welchen Charakter? Welche Waffe passt zu mir? Dieses ganze Theory-Crafting, das hat ja einen ziemlichen Hype entfacht. Und das konntest du ja bei Dark Souls wunderbar fortführen, ja. Und dann war Dark Souls ja im Vergleich zu Demon's Souls einfach einerseits immer noch sehr, sehr schwer, ja. Also gerade die Bosskämpfe sind ja schwerer. Ich habe es jetzt nicht viel gespielt, aber hat man mir gesagt. Aber du hattest ja zum ersten Mal auch Checkpoints in einem Souls-Spiel, diese Leuchtfeuer. Und ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen entzerrt, so diese teilweise sehr frustrierende Erfahrung Demon's Souls. Da musst du ja den ganzen Abschnitt am Stück durchspielen, ne. Du kommst in eine Welt rein, da ist dieser Keilstein und musst wirklich bis zum Boss spielen. Und dann kommt der nächste Keilstein. Und wenn du da zwischendrin stirbst und dann verlierst du halt noch deine Seelen, ist halt Schicht im Schacht. Und bei Dark Souls hast du so ein bisschen mehr Etappen noch, dass du halt dann auch nur zwischendrin dieses Leuchtfeuer findest. Und ich glaube, das hat auch noch ein bisschen dazu beigetragen, dass es ein bisschen mainstreamiger wurde, obwohl es trotzdem immer noch bockschwer war. Also es wäre so eine Theorie von mir. Weiß nicht, was meint ihr dazu?
Ja, also ich finde es sogar eine sehr wichtige und eine sehr zutreffende Theorie, weil genau das ist es ja, diese Aufteilung eines schwierigen Abschnitts in kleinere Etappen, die immer noch schwierig sind, aber die eben dir so ein bisschen, sag ich mal, so ein Schild hinhängen, okay, wenn du das jetzt schaffst, dann kannst du wieder speichern und dann musst du es nicht nochmal machen, weil ich glaube, der Frust bei diesen Spielen kommt vor allem daher auch, also so geht's mir zumindest oft, dass ich dann Stellen immer und immer wieder spielen muss, die ich eigentlich schon geschafft habe. Und wenn ich dann aus irgendeiner Unvorsichtigkeit oder irgendetwas, was ich nicht vorhergesehen habe, an einer Stelle sterbe, die ich eigentlich schon x-mal geschafft habe, dann frustriert mich das viel mehr, als wenn der Boss, den ich noch nicht so gut kenne, mich killt. Ja, also so geht's mir oft. Und durch diese Leuchtfeuer hast du halt mehr Abschnitte drin, die dann das Überspringen von bereits geschafften Sachen verbessern. Ich weiß nicht, Andy, da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen. Generell, seine Spiele sind ja bekannt dafür, dass du immer wieder Abkürzungen entriegeln kannst. Würdest du sagen, dass das Abkürzungssystem in Dark Souls besser ist als in Demon's Souls davor? Weil wenn man das richtig und gut macht, dann kann man ja auch viel umgehen schon von dem, was man geschafft hat. Ja.
Entschuldige, dass ich lachen musste wegen der Frage, aber das ist für mich ein so donnerndes Jahr. Das Jahr könnte nicht lauter sein. Also das war ja für mich der Grund, weshalb Dark Souls so viel besser war als Demon's Souls. Ich fand Demon's Souls schon absolut fantastisch. das hatte für mich fast schon einen Metroidvania-Charakter. Also jetzt weniger von, dass man Fähigkeiten freigeschaltet hat und dadurch weitergekommen ist, aber dass die Welten ineinander so verzahnt waren und dass es sich ja wirklich wie eine große zusammenhängende Welt angefühlt hatte, dass ich da durch Abschnitte gelaufen bin, um dann am Ende wieder wo rauszukommen, wo ich schon mal vorher war, nur in einer ganz anderen Ecke. Und dass sich auf einmal Türen geöffnet haben, die ich von der anderen Seite nur verschlossen gesehen hatte. Und das hat sich alles so schön natürlich und organisch angefühlt. Und das ist für mich in der Tat ein riesengroßer Grund, warum Dark Souls ja besser ist als Demon's Souls. Und was ich aber auch sehr faszinierend finde, jetzt eigentlich bei allen Souls-Spielen, ich meine, ich bin jetzt keiner, der auf eine großartige Story Wert legt, solange da ein gutes Spiel dahinter steckt. Aber ich weiß ja, dass bei vielen anderen das nicht so ist. Da hatte ich auch schon Streitgespräche mit diversen Kollegen gehabt. Bei Souls ist das irgendwo egal, oder? Ich meine, die Story, es gibt zwar eine, aber die ist so im Hintergrund und kaum mit Zwischensequenzen oder gar mit Dialogen gespickt. Wenn, dann sind es eigentlich nur Monologe, weil der eigene Charakter sagt ja gar nichts. Und trotzdem finden die Leute es toll, oder?
Ja, ist so.
Ich glaube, man ist wirklich so darauf konzentriert, einfach nur weiterzukommen und einfach die nächsten großen Zwischenboss oder Boss zu killen und herauszufinden, was man spielmechanisch alles noch an seinem eigenen Stil verbessern kann, dass die Story schon irgendwie auch, das ist schon interessant und so, wie das alles gemacht ist, aber es ist einfach nicht die Priorität, ja. Es ist einfach nicht die Priorität, damit das Spiel gut ist, sondern es ist halt nur ein kleiner Aspekt. Das ist schön, wenn man den hat, aber der wichtige Aspekt ist eben das Gameplay und das funktioniert halt einfach so brillant, ja.
Ja, aber ich meine, es gibt ja schon Stories, ne, halt immer so angedeutet, viele Fragmente. Ich glaube, die Frage ist immer, wie viel Bereitschaft hast du, dich damit auseinanderzusetzen und wie sehr willst du da so eintauchen, ne? Ich glaube, wenn du jetzt richtig die Mühe machst, in jedem Souls-Spiel dir da alles genau anzugucken, jeden Charakter, was hat er gesagt, ja, dir alles ganz, ganz sorgfältig durchliest und vielleicht auch mal Notizen machst und so, dann kannst du da, glaube ich, schon sehr tief einsteigen. Und das ist ja auch das, was Miyazaki so geprägt hat. Habt ihr bestimmt Folge 54 drüber gesprochen, ne? Diese Herangehensweise, geprägt von seiner Kindheit, die Bücher, die er sich ausgeliehen hat, die teilweise viel zu schwer für ihn waren. Und ich glaube, wenn man so daran geht, sich das selbst zusammensetzt, dann hat man da schon auch teilweise sehr gute Storys. Aber es ist halt, wie du schon sagst, nicht so wichtig einfach. Du musst es nicht machen.
Ja, aber das ist doch ein Punkt, schön, dass du das gerade so gesagt hast, weil ich wollte jetzt auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen, und der spielt mir gerade in die Karten. Das hört sich ja so ein bisschen an, als ob der Spieler ein Stück weit Arbeit investieren muss, um die Story wirklich zu verstehen, zu erleben, weil er muss eben gucken, er muss sich alles anschauen, er muss vielleicht auch ein bisschen recherchieren sogar. Und ich glaube, das ist auch mit so einem Grund, warum die Soul-Spiele so erfolgreich oder so beliebt geworden sind. Sie sind zu einem Zeitpunkt erschienen, wo viele Spieler es satt hatten, dass alles immer einfacher geworden ist und alles immer mehr an der Hand geführt, richtig. Ja, 2007 wurde ja dieser Kompass hier in Bioshock eingeführt. Das war ja auch letztendlich dann so der letzte Punkt, wo man ja dem Spieler das Hirn weggenommen hat. Rätsel wurden immer einfacher oder selbsterklärender. Und dann kommen da diese Souls-Spiele und sie fordern einfach und sie fühlen sich endlich an wie Spiele. Und dazu gehört eben meiner Meinung nach dazu, dass der Fokus nicht auf der Story liegt, sondern auf den Spielen an sich, eben auf der Herausforderung. Und das ist für mich so der Grund, weshalb es mir so gut gefallen hat. Ich hätte halt nur nicht gedacht, dass ich so viele Gleichgesinnte finden werde und dass diese Gruppe ja immer größer wird, wie wir ja gerade merken.
Und das Komische ist, ich finde, Miyazaki präsentiert dann die Story auch immer so mystisch, geheimnisvoll. Ja, du läufst ja durch diese krasse Spielwelt. Also ich hinterfrag das dann auch gar nicht. Man ist dann immer so ein bisschen ehrfürchtig, finde ich. Weißt du, du triffst jetzt irgendeine Figur, die erzählt jetzt irgendwas vom Tod, von dem. Und also ich bin dann immer so ein bisschen so, oh ja, so ehrfürchtig und was der wohl jetzt zu verbergen hat und so. Also ich hinterfrag das jetzt nicht so, sondern ich lasse mich da einfach so gern durchtreiben. Und das kriegt er halt irgendwie gut hin, ja, ohne dass man jetzt voll durchsteigt. Also das hat die Story gar nicht nötig irgendwie.
Ja, und er schafft es eben halt auch damit, letztendlich seine ganzen Schwächen von den Spielen zu kaschieren. Also über die KI-Eigenheiten müssen wir, glaube ich, nicht großartig reden, dass das eine Schwäche ist oder dass man da ganz leicht Sachen aushebeln kann. Das gehört halt mit dazu. Es ist letztendlich ein Spiel und nicht eine Geschichte. Und wir gehen mal über zum nächsten Titel, der ein ganz besonderer ist oder besser gesagt ein ganz besonders unspektakulärer, nämlich Dark Souls 2. Da gehen wir auch nur ganz kurz drauf ein, weil das ist ja nicht direkt von Miyazaki. Er war ja kein Regisseur, war ja nur Supervisor. Jetzt auch wieder die Frage an die Runde. Sönke darf diesmal anfangen. Wer hat's gespielt? Und wie lange?
Also Dark Souls 2 habe ich nur wenig gespielt. Ich habe allerdings mir viele Video-Reviews nochmal zu dem Thema in Vorbereitung hier für unsere Folge angeschaut. Und ich glaube, was bei den meisten ziemlich schnell rüberkommt, ist eben, dass, ja, sind Kritikpunkte, die, glaube ich, Souls-Fans, die es ja damals schon gab, dann doch essentiell zum Teil gestört haben, vor allem im Bereich Recycling von Level- und Gegnerelementen. Ja, also das wurde sehr oft kritisiert, dass man dann teilweise wirklich mehr oder weniger identische Sachen in etwas höherer Frequenz dem Spieler präsentiert hat. Das ist natürlich für die Leute, die den ersten Teil zum Beispiel nicht kannten, dann nicht so relevant. Aber wenn du den halt schon kanntest und dann im nächsten Spiel, für das du wieder den Vollpreis gezahlt hast, wieder ähnliche Sachen präsentiert bekommst, das kann dann schon nerven, ja. Oder ein Punkt, der auch erwähnt wurde, zum Beispiel, dass das Aufleveln der Figur nur an einem bestimmten Ort in der Spielwelt funktioniert und dann musst du natürlich da immer wieder hin und damals gab's halt noch keine SSDs und rasend schnelle Ladezeiten und dann wartest du halt und machst Däumchen drehen, statt Gegner zu killen und auch das kann frustrierend sein, genauso wie dass zum Beispiel damit geworben wird, hier, wir machen die Spielumgebung, legen da großen Wert auf Zerstörbarkeit, aber am Ende kommt das halt kaum vor, ja, dass da halt irgendwie Erwartungen gesetzt wurden, die dann am Ende nicht erfüllt werden konnten. Also es ist ja trotzdem kein schlechtes Spiel, es ist ja weiterhin ein unterhaltsamer Titel, aber im Vergleich zu dem Vorgängerspiel, ja, verblasst es halt irgendwie, ja. Andy, korrigier mich da, wenn ich da komplett jetzt falsch liege, aber davon dem, was ich gesehen habe, geht das so in die Richtung vor allem, dass so auch ganz elementare Gameplay-Elemente dann einfach die Leute gestört haben, ja, oder dass man das Element der Fackel einführt, die du aber eigentlich letztendlich gar nicht benötigst, großartig, um irgendwo die Dunkelheit zu erhellen, weil es hell genug ist, ja.
Ja, aber da könnte ich jetzt einige andere Elemente aus allen Souls-Spielen rauskramen, wo man das eh nicht sehen könnte. Aber ja, du hast schon irgendwo recht, aber ich wollte jetzt auch einen Benedikt mal fragen, wie siehst du das? Also siehst du das ähnlich wie Sönke oder fällt dir was anderes dazu noch ein?
Also bei Dark Souls 2 muss ich laut seufzen, habe ich auch eben schon gemacht, weil ich habe das damals getestet.
Oh.
Ich habe das in meinem Rant auch erzählt, aber da wollte ich aus irgendeinem Grund nicht erzählen, für wen ich es getestet habe. Ich glaube, wir können jetzt ja den Nebel lichten. Das war für Computerbildspiele, mittlerweile eingestelltes Printmagazin. Und ich frage mich manchmal, wie viel hatte mein Dark Souls 2 Test damit zu tun, dass dieses Heft heute nicht mehr existiert? Nee, Schmarrn. Wahrscheinlich nicht viel, aber es war wieder ähnlich wie bei Demon's Souls, aber noch viel schlimmer. Ich hatte tatsächlich 2 Tage Zeit für den Test.
Oh Gott.
2 Tage.
Okay, das ist
Plus Video. Und es war eine schwierige Zeit damals auch so hier finanziell, muss ich zugeben. Und dann, das war so ein reiner Job, wo ich gesagt habe, okay, Augen zu und durch. 2 Tage nicht schlafen, keine Ahnung, 20 Stunden spielen und das Beste draus machen, ja. Und ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, also mein Name ist leider auch noch zu finden. Ich habe auf easyguide.de so eine Tabelle gefunden mit den verschiedenen Testwertungen. Ich hatte damals umgerechnet eine 89% Wertung gegeben, aber es war damals noch ja das Schulnotensystem. Ich habe auch sogar die Testtabelle noch hier auf dem Rechner. 1,65. Und wenn ich so die Pro und Kontras lese und so, klingt das alles relativ kompetent. Also ich habe mir da Mühe gegeben und fand das Spiel auch sehr, sehr gut anscheinend. Aber da ich den Vorgänger nicht wirklich gespielt hatte und eigentlich nur Demon's Souls kannte, war das ein relativ unseriöser Test. Muss ich heute auch wieder zugestehen. Ist halt manchmal so, ja. Du musst dann halt abwägen, machst du den Job, ja? Oder geht's jetzt wirklich komplett um die Ehre? Und in dem Fall war einfach die finanzielle Notlage und ich musste den Job halt machen. Und ich denke, ich hab's noch gut eingeordnet und hab den Text jetzt auch nochmal gelesen. Ist alles okay. Und mir hat das Spiel auch gut gefallen. Aber ich hab halt, keine Ahnung, eine Handvoll Bosse nur gelegt, hab's nicht durchgespielt. Und das, ja, das schmerzt heute noch sehr, wenn ich dran denke. Also muss ich echt sagen, es hat mir auch ein bisschen so den Spaß an den Souls-Spielen vergällt danach. Ich wollte danach von den Souls-Spielen erstmal nichts mehr wissen, weil ich dachte, ey, der Test und so. Aber ich, wenn ich das so sehe, so M-Games 90%, Play 3 92%, SFT-Magazin 99%.
Ich würde mich jetzt nicht zu sehr auf diese Wertung da versteifen. Ich wollte nur gerade sagen, wir hören hier gerade live Dark Benedict.
Ja, Leute, so ist halt die Realität und kann man ja auch mal ehrlich drüber sprechen. Machen wir hier auch ganz, ganz gern mal und der Test kam unter etwas fragwürdigen Umständen zustande, ja, und war halt so.
Also von der Wertung, die du sagst, liegst du ja sogar noch unter dem, was viele gewertet haben. Also wenn man sich mal anschaut, was vor allem englische Medien hier, GameSpot 9 von 10, GamesTM 9 von 10, IGN 9 von 10, Official PlayStation Magazine 9 von 10, Play, eine englische Play von Future Publishing, auch 90%. Also das wurden sehr viele Neuner-Wertungen für das Ding gezückt. Und die Kritikpunkte, die ich gesagt habe, das sind sicherlich Kritikpunkte, aber im Kern hat das Spiel ja auch sehr viele positive neue Aspekte. Und wenn du das dann alles in der Gesamtheit siehst, und ich vermute, dass viele der Tester den Vorgänger natürlich auch kannten und entsprechend Vergleiche gezogen haben. Für mich wirkt das so, als ob das für viele trotzdem noch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gewesen ist, ja. Und erst im Nachhinein hat sich dann irgendwie so die Empfindung, ja, Miyazaki war da jetzt nicht dabei und so. Und dann guckt man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin. Und das führt dann dazu, dass es irgendwie so als historisch betrachtet jetzt irgendwie ja dieses schwarze Schaf dann letztendlich geworden ist, ja. Ich weiß nicht, Andy, wie siehst du es?
Ja, also ich habe das schon damals gemerkt, dass das Spiel eine Ecke schlechter ist. Es ist aber immer noch ein sehr gutes Spiel. Also es ist für mich ein Achter. Übrigens die 9 von 10, also ich glaube, wir können uns, glaube ich, einig sein, 89% oder 9 von 10, das macht jetzt wirklich keinen Unterschied mehr aus.
Ja, ja.
Ich habe halt bei einigen Bossen gemerkt, dass da wenig Inspiration dahinter steckte. Und gerade dieses Narrativ, dass da jetzt Bosse waren, wo jetzt nicht zwei gleichzeitig den Spieler angegriffen haben, sondern 3, 4, 5, 6, keine Ahnung wie viele, wo sie da ein ganzes Dach voller Gargoyles hatten.
Ja, gutes Beispiel.
Allein das war so ein schönes Beispiel, wo du gemerkt hast, die wollten einfach nur Dark Souls 1 nehmen und alles, was die Spieler an Dark Souls 1 gut fanden, wollten sie toppen. Und das ist immer eine scheiß Idee. Es wäre viel besser gewesen, dass der Director was Eigenes versucht hätte und hat einfach nur Dark Souls 1 kopiert, was er größtenteils gut gemacht hat, das muss man auch dazu sagen. Es waren nur ein paar Abschnitte, wie dieser Schattenwald hieß der, glaube ich, die waren potthässlich, aber es waren auch ansonsten sehr schöne Gebiete dabei. Und für mich ist Dark Souls 2, muss ich auch ehrlich dazu sagen, insofern ein bisschen anders vom Gefühl her, das ist eigentlich das Souls-Spiel, was ich persönlich am wenigsten gespielt habe. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon angemerkt. Ich habe da auch eine Lösung zu geschrieben, aber ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe einem Kumpel dabei zugeschaut, wie er es gespielt hat, und ich habe dabei geschrieben, was sehr angenehm war. Aber ich habe eben auch während dem Spielen eben gemerkt, irgendwie wirkt das nicht so. Und ich habe ja auch mal ein paar Mal zwischendurch mal den Controller übernommen gehabt und es hat sich einfach nicht so angefühlt. Und ich hätte, wie gesagt, dem Spiel damals einen Achter gegeben, wenn ich eine Rezension hätte schreiben dürfen. Ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn da so Spiele hohe Werte bekommen und ein paar Jahre später hört sich das wie so an, als ob die meisten Kritiker da zurückrudern wollen. Es ist ein sehr gutes Spiel gewesen, aber es hat halt dieses Quäntchen gefehlt, was für mich der Unterschied zwischen einer 8 und einer 9 ist. Eine 8 ist für mich ein sehr gutes Spiel und eine 9 ist für mich ein Spiel des Jahres Kandidat. Und das hat Dark Souls 2 aus meiner Sicht nicht. Und was allerdings Spiel des Jahres Kandidaten waren oder auch gewonnen haben, das sind jetzt die nächsten beiden, die ich jetzt mal zusammenpacke, nämlich Bloodborne und Sekiro. Und ja, dazwischen fehlt noch Dark Souls 3, gucken, ob wir dazu auch noch kurz zu sprechen kommen. Aber ich möchte gerne über Bloodborne und Sekiro gleichzeitig reden, weil das sind ja die beiden Souls-Titel, die gar keinen Souls im Namen haben. Und da wollte ich euch mal fragen, was glaubt ihr denn, wie Miyazaki es geschafft hat, dass sich diese beiden Titel einerseits anfühlen wie die Souls-Titel, aber dann doch anders sind? Und da fange ich jetzt bei dir, Benedikt, wieder an.
Ja, wie gesagt, ich habe nach dieser traumatischen Dark Souls 2-Erfahrung erstmal einen weiten Bogen um die ganzen Soulsborne-Spiele gemacht und dann auch um Bloodborne, ist ja 2015 erschienen, Sekiro, ich glaube 2019. Hab mich so ein bisschen beruflich mit befasst und habe mir jetzt auch ein bisschen Gedanken gemacht, was die anders machen, aber doch irgendwie gleich. Ich glaube einfach, dass diese grundsätzliche Erfahrung, diese Souls-Erfahrung, dieses befriedigende Gefühl, ne, dass du nach x-fachem Scheitern dann die Stelle doch schaffst und so, dieses Theory-Crafting, sich verschiedene Builds bauen, das Handling der Waffen, dass du da deinen eigenen Spielstil erstmal finden musst. Also das, was auch die anderen Souls-Spiele vorher gemacht haben, dass du das in Bloodborne Sekiro genauso machen musst, ja, und dass so dieses grundsätzliche Souls-Feeling da ist, aber die Settings halt komplett anders sind und dass er halt einfach diese Seele der Souls-Spiele beibehalten hat. Man spürt halt, dass es Miyazaki einfach ist. Und das, was du eben meintest zu Dark Souls 2, ich glaube, das fehlte da halt so ein bisschen. So diese Seele, dieses Penible, dieses Level-Design, ausgeklügelt, ja, dass das alles zusammen läuft irgendwie. Und das hast du da halt auch, glaube ich. Deswegen, du spürst halt einfach Miyazaki durch und durch.
Sönke, siehst du das genauso?
Also bei mir ist so, ich habe tatsächlich in den letzten Tagen nochmal diverseste Sekiro-Videos geschaut, weil das auch ein Titel ist, den ich für mein Empfinden eigentlich viel zu wenig gespielt habe. Und was ich ja im Zuge dieser Videos dann, was mir erst richtig bewusst wurde dann dadurch, das habe ich davor irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie ignoriert. Ich hatte echt immer gedacht so, naja, Souls ist halt schon meistens kämpfen, blocken, ausweichen und so weiter. Aber das Schöne bei Sekiro ist ja, du kannst ja auch große Teile des Spiels schleichend schaffen. Also es gibt extrem viele Videos bei YouTube, wo Leute ganze Level komplett schleichend absolvieren, ja, sogar, also bei den Bossen ist es ja so, die haben dann so rotfarbene Orbs, und wenn du sie mit einem Meuchelkill erwischt, dann verschwindet einer dieser Orbs und dann hat er noch welche übrig, aber wenn du einen weiteren Meuchelkill schaffst, dann, oder Angriff besser gesagt, dann irgendwann kannst du ihn praktisch mehr oder weniger auch schleichend um die Ecke bringen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei allen geht, aber es scheint bei vielen wohl auch zu gehen. Und ich bin ja selber ein riesen Schleichfan, ja, ich hab's ja auch schon erzählt, ich schleiche auch in Elden Ring. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich diesen Titel schleichend auch schaffen kann, ohne diese Kämpfe ständig machen zu müssen, dann ist das für mich natürlich extrem motivierend. Aber was so die Videos mir auch noch gezeigt haben ist oder was da gut rübergekommen ist, wo zum Beispiel auch der Jörg von ehemals 4Players ein sehr schönes Video gemacht hat und wo er auch nochmal sehr eloquent drauf eingeht, ist so dieser Aspekt mit diesem Kampfsystem, was ja diesen Aspekt der Haltung einführt. Also es geht nicht unbedingt darum, den Gegnern den Lebensbalken streitig zu machen oder den zu verkleinern. Natürlich geht's auch darum, aber du kannst eben, wenn du ihren Haltungswert, wie gut sie sozusagen ihre Haltung im Kampf bewahren, wenn du diesen Wert durch ständige Angriffe nach unten bringst, dann kannst du mehr oder weniger den Feind dann, der dann keinen guten Haltungswert mehr hat, dann mit einem Strike komplett um die Ecke bringen, ja. Und dieses neue System, was er da versucht, genauso wie die erhöhte Mobilität, die er versucht reinzubringen durch den Enterhaken und die Möglichkeit der verschiedenen Upgrades, die der Enterhaken haben kann, also zum Beispiel Wurfsterne werfen, Flammen absondern und so weiter, als Schild irgendwie genutzt zu werden. Diese Elemente bringen nochmal einen ganz frischen Wind irgendwie in dieses Souls-Prinzip rein und sind zusammen mit dem coolen Setting auch ein weiterer Grund, warum sich's irgendwie so erfrischend anders, aber trotzdem irgendwie vertraut anfühlt, sage ich mal, ja.
Ja, aber wieso jetzt deiner Meinung nach vertraut? Weil du hast jetzt sehr viel über die Unterschiede gerade geredet.
Vertraut dahingehend, dass du eben viele Mechaniken ja trotzdem hast. Du hast schwierige Feinde, die du tatsächlich, natürlich kannst du sie schleichen killen, du kannst sie aber auch im Kampf besiegen. Wenn sie dich töten, dann hat das für dich große Nachteile, ja, die aber weiterhin so konstruiert sind, dass es dich immer noch motiviert, dran zu bleiben. Wenn du dir die Gegnertypen anschaust, findest du in der Art, wie sie designt sind, auch viele Ähnlichkeiten. Also vom Stil her ist das eben ein typischer From-Software-Stil oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man Miyazaki-Stil sagen kann, aber es ist schon, es fühlt sich irgendwie trotzdem wie so ein Souls-Spiel an und es hat auch diese großen, opulenten Bosskämpfe, die auch, wenn du sie schaffst, dir ein unglaubliches befriedigendes Gefühl einfach geben, ja. Und da findet er halt eine schöne Gratwanderung zwischen neue Dinge versuchen, aber alte Dinge, die die Leute mögen, beibehalten. Und der Titel, gut, der, wie viel haben sie verkauft? Über 2 Millionen. Das ist jetzt auch nicht so viel wie bei einem Dark Souls 3 zum Beispiel oder so. Aber es hat eben sehr viele gute Wertungen und ja auch Spiel des Jahres Awards bekommen und ist ein sehr angesehener Titel in seiner Entwicklungshistorie, ja. Und irgendwie ein Werk, was halt, ja, wo er dieses, er ist ja selber auch Japaner und das Ganze spielt ja in Japan. Das heißt also, man hat dann da auch nochmal irgendwie, da kann er sicherlich auch noch eine gewisse Expertise dann mit reinbringen und Leuten was aus seinem Land sozusagen, natürlich in einer sehr weit zurückliegenden Vergangenheit zeigen. Aber das sind alles Aspekte, die irgendwie diesen Mix so interessant machen, meiner Meinung nach.
Ja, und das Spiel ist, glaube ich, noch schwerer, ne?
Oh ja.
Als die Souls-Spiele. Du hast weniger Rettungsanker einfach, ne?
Nein, und du hast aber gleichzeitig mehr Rettungsanker, weil du kannst ja einmal sterben zum Beispiel. Aber du kannst nur indirekt aufleveln. Also du kannst eigentlich nur aufleveln durch diese ganzen Werkzeuge und Fähigkeiten, die man bekommt. Und später gibt es halt eine Möglichkeit, wo du explizit aufleveln kannst. Das ist aber eigentlich auch nur so ein Notfallanker. Da wird dann ein Element eingeführt, wo man dann eben doch einen Charakter stärker machen kann. Aber ansonsten ist es dann nicht möglich. Und ich finde ja auch gerade bei den Souls-Spielen oder auch bei Elden Ring ganz stark, dass durch das Aufleveln die Möglichkeit entsteht, dass man sich das Spiel so leicht und so schwer machen kann, wie man es gerne möchte. Ganz kurz nur von mir, Bloodborne ist jetzt ein bisschen untergegangen. Bloodborne ist für mich extrem Souls-lastig, sehr Souls-ähnlich. Gerade auch die Schriftzüge sind zum Teil gleich. Du hast ein paar ähnliche Soundeffekte, so der Stil, das Düstere hast du da wieder drin, ist halt diesmal viktorianisch anstatt mittelalterlich. Und der größte Unterschied ist dort, dass man halt, ja, es gibt zwar ein Schild, aber da so Schrott. Ja, man muss eben ausweichen und parieren. Ich weiß gar nicht, ob parieren geht. Ich habe Bloodborne nie komplett durchgespielt. Aber man hat halt eben diesen Mix aus Nahkampfwaffe und Fernkampfwaffe. Gemeinsamkeiten bei all diesen Titeln ist halt das, was meines Erachtens Demon's Souls von den From Software-Titeln davor unterschieden hat. Man hatte eine große, im Prinzip schon irgendwo offene Welt, weil man kann ja vor und zurück gehen, wenn man alles mal freigeschaltet hat. Man findet relativ schnell einen Einstieg, man kann relativ leicht rumlaufen, man kann jedem einen Job in die Hand drücken und die Leute haben instinktiv Spaß daran, in der Welt rumzulaufen. Man hat gleichzeitig eben wieder dieses, ja, es ist relativ leicht zu erlernen von der Steuerung, aber es ist schwer zu meistern vom Schwierigkeitsgrad her. Und bei Sekiro auch nur bedingt, aber auch ein Stück weit, die Story ist halt im Hintergrund. Es geht um das Spiel an sich und nicht darum, um eine epische Geschichte zu erzählen. Auch wenn es bei Sekiro Zwischensequenzen gibt, auch wenn der Hauptcharakter einen Namen hat, man kann den Hauptcharakter auch nicht selbst erstellen. Ich könnte auch sagen, Sekiro ist ein Action-Adventure, während das andere sind Action-Rollenspiele. Aber ansonsten läuft es darauf hinaus, was ihr beide schon gesagt habt, es fühlt sich halt so an und das liegt einfach an der Spielbarkeit dieser Titel. Mhm. Und Sekiro unterscheidet sich halt am weitesten von den anderen Titeln, nicht nur von dem Spielprinzip, ja auch durch das Vertikale, dass man diesen Greifarm, diesen Haken hat, diesen Schwunghaken, womit man eben auch mal so per Knopfdruck aufs Dach mal springen kann, wodurch das Spiel auch sich deutlich schneller anfühlt als alle anderen Spiele.
Ja.
Gut, gehen wir ganz kurz weiter. Wie gesagt, Dark Souls 3 würde ich jetzt gar nicht großartig erwähnen, weil das war einfach nur eine gute Fortsetzung von Miyazaki selbst, die einfach nur schöner war. Was mich viel mehr interessieren würde, es gibt ja noch einen Titel, den kennt ja so gut wie gar keiner von Miyazaki, nämlich das ist Deracine. Das ist ein VR-Titel und ich und du, Sönke, wir hatten es ja vorgenommen, das Spiel bis heute zu spielen. Ich glaube, wir haben es nicht hinbekommen, oder?
Das dachte ich mir schon. Ihr VR-Nerds.
Ja, bei mir kam Tiny Tina's Wonderlands dazwischen, was mich tatsächlich gerade sehr viel meiner Zeit kostet für einen anderen Kunden, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe mir dennoch Videos angeschaut, und zwar diverse. Also der erste Eindruck war so, okay, diese Sprecherin, die habe ich doch gerade in Elden Ring gehört, ja. Also das war so das Erste. Ich vermute, dass sie da mit den gleichen Synchronsprechern zusammenarbeiten. Das müsste man nochmal verifizieren, aber das hört sich doch sehr, sehr identisch irgendwie an. Das Interessante ist ja, es ist was völlig anderes. Also es ist ja kein Action-Rollenspiel und auch kein Action-Adventure, sondern es ist ein First-Person-Adventure, was er exklusiv für PlayStation VR auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt hat. Allerdings nicht als alleiniger Spieldirektor, sondern zusammen mit zwei weiteren Kollegen. Und ich weiß noch, damals hat Sony diese Codes auch verschickt, weil sie eben Publisher im Hintergrund waren, die das forciert haben, die natürlich gehofft haben, dass auch sein großer Name das ganze VR-Thema pusht. Und ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, es ist ja ein sehr storylastiges Spiel, nur so viel. Man spielt im Grunde genommen eine Fee, die in einem Waisenhaus erwacht oder aufwacht, damit geht's halt los und dann die Schicksale verschiedener dort untergebrachter Kinder miterlebt. Ja, und große Teile dieses Spiels scheinen in einer Art eingefrorenem Zustand stattzufinden, als ob die Zeit also stehen geblieben ist. Und das ist einerseits sehr faszinierend. Es ist aber auch so, dass das natürlich dazu führt, dass die Spielwelt sehr, ja, sehr starr und steif sich anfühlt. Ja, das heißt also, du kommst da in diese, du bist da in dieser Welt und alles ist auf Pause-Modus. Es wird zwar ab und zu kommt Bewegung rein an bestimmten Stellen, aber das ist etwas, was für einige sicherlich eine Zeit lang befremdlich wirken kann. Nichtsdestotrotz haben sie es geschafft, eine sehr schöne, interessante Welt zu schaffen mit Figuren, wenn du sie dir anschaust. Sie haben optisch viele Ähnlichkeiten mit NPCs, wie man sie aus Elden Ring irgendwie kennt. Also vor allem menschliche NPCs, ja. Also oder auch anderen Souls-Spielen. Also du hast wirklich das Gefühl, du erkennst diesen From-Software-Stil sofort, wenn du den Titel spielst. Das Spiel ist ja auch nicht sonderlich umfangreich. Das kannst du in 4 bis 5 Stunden durchspielen, ja. Es sind ein paar kleine Knobeleien da drin, die jetzt aber nicht allzu schwierig sind. Aber es hat halt diesen ganz speziellen From-Software-Art-Style und auch eine sehr schöne Musik und auch dieses Waisenhaus, was auch sehr schön gestaltet ist. Und du hast irgendwie Lust, es zu erkunden und hast Lust, rauszufinden, was da passiert ist. Ja.
Hat man das wirklich? Diese Lust, also für mich klingt das sehr langweilig, muss ich zugeben.
Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe das jetzt basierend auf diesen verschiedenen Videos, die ich zum Spiel, also einmal einfach nur, wie jemand spielt und einfach Kritiken dazu. Und da wurde das halt gelobt, dass das tatsächlich, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so wirken mag, aber dass das motiviert, da dran zu bleiben. Nichtsdestotrotz ist das Spiel natürlich, wenn du dir Wertungen anschaust, es gibt kaum Wertungen, die über den 7er-Bereich hinausgehen. Also man merkt schon, das ist einfach so ein Projekt, das wollten die gerne mal machen. Das ist ihr erstes VR-Spiel, da wollten sie einfach mal schauen, was können sie damit auf die Reihe kriegen. Aber es ist halt doch eine sehr experimentelle Geschichte, wo man auch mehr draus hätte machen können, ja. Und es ist ja auch in dem Sinne kein Verkaufserfolg oder irgendein Award-Abräumer oder was auch immer geworden. Es ist einfach nur ein VR-Spiel, wo From Software mal mit einer Idee, die sie in der Schublade hatten, rumexperimentieren konnten. Und das kriegen sie okay hin, aber es ist jetzt sicherlich rein von der Attraktivität, die der Titel versprüht, sicherlich das schwächste Spiel, was er bis jetzt gemacht hat, im Sinne von wie viele Leute es im Markt dann letztendlich abgeholt hat, allein schon wegen der Plattform.
Ja, aber auch vielleicht als Spiel an sich, ne? Also ich bin gerade auf 4-Players-Test und das Fazit von Michael Kroster ist vernichtend. Also ich lese mal die ersten 3 Sätze vor, ja? Dann können wir kurz weitersprechen. Langeweile hat einen neuen Namen, Derasine. Ich weiß nicht, was Miyazaki-san und sein Team bei From Software geritten hat, ein solch dermaßen ödes, uninspiriertes und belangloses Abenteuer abzuliefern. Im Prinzip geistert man auf der Suche nach neuen Wimmelbildhinweisen, sowie dämlichen Sammelaufgaben immer wieder durch die gleichen Areale, lauscht den einschläfernden, aber immerhin komplett lokalisierten Dialogen oder Monologen der uninteressanten Figuren oder freut sich mit dem Einsatz des mächtigen Geisterringes oder Gegenständen aus dem Inventar zumindest einen Hauch von halbwegs sinnvoller Interaktion zu erleben und so weiter und so fort. Also wird nicht besser.
Ja, also ich habe tatsächlich Videos von Leuten geschaut, die dem Ganzen deutlich mehr abgewinnen konnten. Ja, also wenn man zum Beispiel auch die Kollegen von IGN anschaut, die haben ja so knapp an der, also 7,8, also knapp an der 8 irgendwie gewertet. Ja, also ich glaube, der Titel polarisiert sehr stark und ist wirklich was, was du selber unvoreingenommen einfach ausprobieren musst, um zu merken, flasht dich das oder nicht. Ich muss sagen, mich reizt es, dadurch, dass es von Miyazaki ist und ich nochmal sehen will, was ist da Besonderes dran, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie unglücklich, dass ich das jetzt nicht geschafft habe in dieser Woche, wo einfach viele andere Projekte waren, da jetzt nochmal stundenlang das zu spielen. Ja, ich glaube, wenn das jetzt ein Elden Ring gewesen wäre oder sowas, dann würde es wieder völlig anders aussehen.
Die Wertungsbandbreite ist übrigens wirklich extrem groß, also auf Metacritic gibt es 54 Kritiken und die gehen von einer 9,7 von 10 bis zu einer 3 von 10.
Ja, siehste.
Das ist eine riesige Spanne. Gut, dann gehen wir mal jetzt zum Highlight, zum bislang Highlight von Miyazaki, über das wir jetzt eigentlich auch schon viel geredet haben, aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss. Ja, Elden Ring ist ja immer noch in aller Munde. Ich glaube, wir sind alle noch fleißig am Spielen. Egal, ob aus privaten oder beruflichen Gründen. Bitte, es fragt mich niemand mehr, wie lange ich noch brauche. Ich bin langsam peinlich berührt über diese Frage. Aber ich komme gut voran jetzt.
Beruhigend, Andy.
Was mich am meisten jetzt interessieren würde, nachdem jetzt schon so viel geschrieben, gesagt wurde, wir finden es ja alle großartig, das ist ja gar kein Geheimnis mehr. Aber eine Sache, die ist ein bisschen untergegangen, finde ich, und das ist dieser Einfluss von George R.R. Martin. Der Autor von Game of Thrones, der hat ja die Charaktere und so ein Stück weit die Historien, die Hintergrundgeschichte von Elden Ring geschrieben, hat das quasi ja From Software gegeben und die haben halt dann das Spiel da draus gemacht. Merkt ihr davon irgendetwas in dem Spiel? Also merkt ihr, dass da irgendwas ist, was nach George R.R. Martin oder gar Game of Thrones erinnert, also mehr daran erinnert? Oder ist es für euch ein reines Miyazaki-Spiel oder From-Software-Spiel?
Ich bin riesen Game of Thrones-Fan, also der TV-Serie. Da hat ja auch George R. R. Martin dran mitgewirkt. Ich habe auch mal in die Romanreihe so ein bisschen reingelesen im Urlaub. Also ich finde nicht, dass man es so arg merkt, ehrlich gesagt. Man merkt es vielleicht daran, dass es sehr viele Drachen gibt.
Stimmt, ja, die Drachen.
Aber ich glaube ja, dass diese George R. R. Martin-Sache eher so ein bisschen PR-Gag auch ist.
Ja.
Dass die halt gesagt haben, ah, mit dem großen Namen. Und der hat ja wohl anscheinend wirklich sich so die Grundhistorie und auch Figuren ausgedacht und so. Aber ich weiß nicht. Für mich ist es mehr so ein PR-Gag. Und ich habe noch was rausgefunden. Auf GamePro.de gab es einen Artikel. Es gibt nämlich, wenn du dir das genau anschaust, ist die Tatsache faszinierend, dass George R. R. Martin im Prinzip in allen Bossnamen zu finden ist. Der Name George R. R. Martin. Weil wenn du genau hinguckst, fangen alle Götter und Demigötter mit einem G, mit einem R oder einem M an.
Ach Gottchen, das ist ja süß, ja.
Godfrey, Godric, Godwin, Malenia, Marika, Radan, Renala und so weiter. Also da merkt man auf jeden Fall die Einflüsse.
Das heißt auf jeden Fall, aber ja, ist ein schöner Gag.
Wenn man das jetzt mal alles außen vor lässt, ja, ich weiß nicht, bin ja ein bisschen hin und her gerissen, ja, ob das jetzt so viel dazu beigetragen hat. Ich hatte ein paar schöne Namen sich ausgedacht und so ein bisschen dieses epische Fantasy-Flair, aber das hatten ja die anderen Spieler auch, also ich glaube nicht so sehr.
Ich bin da überhaupt nicht hin und her gerissen, für mich ist das eindeutig, ich merke da gar nichts. Wirklich gar nicht. Okay, Sönke, okay. Wie sieht's bei dir aus?
Naja, also ich bin ja auch großer Game of Thrones Fan und habe das von Anfang bis Ende durchgesuchtet, so ungefähr. Auch teils mehrfach Folgen angeschaut. Und als zu Elden Ring noch nicht so viel bekannt war, habe ich persönlich von Elden Ring irgendwie, ich hatte gehofft, dass es eigentlich irgendwie was anderes wird. Also schon irgendwie ein Souls-Spiel, aber eins, was irgendwie ganz anders funktioniert, also basierend auf der Tatsache, dass Martin da eben mitwirkt, ja. Und ich hatte eigentlich gedacht, ursprünglich, bevor dann klarer wurde, in welche Richtung das geht, gedacht, ja, das ist einfach, dass du vielleicht ein Teil des Spiels in die eine Figur bist, dann wechselst du zu einer anderen Figur und erlebst was völlig anderes und dann werden die Geschichten, so wie das eben bei Game of Thrones auch der Fall ist. Du hast verschiedene Hauptcharaktere, deren Geschichten du erlebst und die irgendwie alle miteinander zusammenhängen. Und so hatte ich mir gedacht, würde das Spiel vielleicht auch funktionieren, ja. Ist aber am Ende gar nicht so. Seine Einflüsse, die mögen da sein, aber ich war da in dem Punkt völlig underwhelmed, ja. Also, oder sprich, das hat mich eigentlich überhaupt nicht, es hätte auch jeder x-beliebige andere sein können, ja. Ich glaube, es wird dann klarer, wenn du ihn vielleicht mal interviewst und ihn mal fragst, so, hey, was hast du denn jetzt wirklich konkret gemacht und wie viel ist davon übrig geblieben? Was hat From Software dann da draus gemacht? Da gibt's vielleicht schon Interviews zu dem Thema. Ich habe da jetzt noch keine selber gelesen, aber ich hatte mir am Anfang unter Elden Ring was völlig anderes irgendwie vorgestellt und gehofft, dass es so ein Multiperspektiven-Ding werden würde, ja. Vielleicht mit Souls-Thematik, aber irgendwie nicht so dicht dran an bisherigen From-Software-Titeln. Das hatte ich mir erhofft, ist da am Ende nicht so geworden, aber vielleicht wird's ja in Zukunft nochmal so, wer weiß.
Ja, wobei, ist es denn wirklich so dicht dran? Das ist noch so ein Punkt, über den ich gerne mit euch sprechen würde.
An was meinst du jetzt?
Ja, an den vorherigen Souls-Spielen.
Ach so.
Weil das hat ja mich wirklich von null auf, keine Ahnung, 2000 abgeholt. Ich bin so im Elden Ring-Fieber. Und das haben ja diese anderen Spiele nicht geschafft, auch nach diesen traumatischen Erfahrungen, die ich jetzt geschildert habe und so. Das ist für mich einfach eine ganz andere Liga. Das ist ein anderes Spiel für mich.
Ja.
Ja. Und auch was Andy sagte, diese Mischung aus Skyrim und Zelda, die ist auch sehr, sehr gut gelungen. Aber es ist halt auch trotzdem was sehr Eigenständiges. Und es ist für mich eben jetzt kein zweites Dark Souls oder so.
Oh, das ist für mich schon Dark Souls 4. Mit diesem riesengroßen Unterschied, dass du halt jetzt wirklich eine Open World hast, aber nicht wie in den Vorgängern, wo du halt nach und nach dich durch die Gebiete kämpfen musstest und wo du eben diese festen Hürden hattest. Wenn du die nicht überwunden hast, dann hattest du ein Problem gehabt.
Genau, genau, ja.
Und das Problem hast du hier nicht. Hier kannst du wirklich, immer dann, wenn du irgendwo festhängst, kannst du dir sagen, okay, jetzt höre ich da auf, ich mache woanders weiter und level einfach meinen Charakter auf. Und das macht den Unterschied
vollkommen
aus.
Vollkommen
richtig. Das macht für mich diesen Unterschied aus, dass dieses Spiel auf einmal Leute anspricht, die vorher damit nichts anfangen konnten. Und das Irre ist, dadurch ist das Spiel immer noch sackschwer, weil die Leute, die es gerne sackschwer haben wollen, die können es ja auf eine andere Art und Weise spielen. Ich meine, was ich am faszinierendsten an diesem ganzen Titel finde, da gibt's so viele Sachen, die ich persönlich an Spielen hasse. Endgegner recyceln, ein praktisch nicht vorhandenes Balancing, dass du Spielmechaniken aushebeln kannst bis zum geht nicht mehr. Und es ist mir egal.
Genau. Ja,
es ist mir vollkommen egal. Bei Skyrim zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von Skyrim. Ich habe nie verstanden, warum gerade dieses Spiel von Bethesda so groß geworden ist. Weil ich dort bei so vielen Sachen dachte, das ist doch nichts Besonderes und da kann man viel zu leicht sich durchmogeln. Kannst du bei Elden Ring auch.
Ja, aber genau das ist es ja vielleicht.
Ja, aber trotzdem stört es mich nicht. Also Elden Ring hat immer noch diese Grundessenz, die ich an Miyazaki spielen mag, hauptsächlich diese Welt erforschen. Und es hat eben mit diesem Open-World-Kniff, und ich glaube, es ist gar nicht wirklich mehr, es geschafft, neue Spieler ins Boot zu holen. Okay, ich glaube, damit haben wir jetzt ziemlich lang und ausführlich uns über diese Spiele unterhalten, die Miyazaki gemacht hat. Wir haben allerdings noch was anderes vorbereitet und das sollte jetzt nicht zu kurz kommen, nämlich wir haben natürlich auch unsere lieben Zuhörer und Unterstützer gefragt, was sie eigentlich jetzt über Miyazakis Spielen oder vielleicht auch Elden Ring finden. Wie gerade erwähnt, liebe Zuhörer, wir haben euch auf Twitter und Discord gefragt, was gefällt euch an den Spielen von Hidetaka Miyazaki am besten? Und da haben wir uns ein paar Meinungen eben jetzt rausgesucht und die lesen wir jetzt mal ganz kurz vor. Sönke, du darfst anfangen.
Genau, also hier gleich der erste Kommentar von Stefan H. Simond, der schreibt, die scheinbar undurchdringliche Lore, also praktisch die Erzählung dahinter, lädt zum Erkunden, Assoziieren und Kollaborieren ein. Der Mut zum Ungewissen begeistert mich stets. Also er scheint das vor allem auch aufgrund der Geschichte und dem vielen, was man da rein interpretieren kann, zu spielen. Finde ich super und ich bin gespannt, was andere noch zu der Geschichte sagen werden.
Also ich finde ja diesen Satz so toll. Das hört sich so ein bisschen hochgestochen an, aber zwischendurch dieses Wort Lore. Die scheinbar undurchdringliche Lore lädt zum Erkunden, stimmt, Assoziieren, ja. Kollaborieren ein. Der Mut zum Ungewissen begeistert mich stets. Ich finde das ein wunderbarer Satz. Vielen Dank, Stefan. Ja, dann lese ich mal den nächsten vor von einem Do, der heißt aber nur Do. Der schreibt, die Art Direction. Die Welt und die Charaktere, vor allem die Bosse, sehen absolut phänomenal aus. Ja, kurz und prägnant, guter knackig Punkt. Und ja, da kann man eigentlich nicht mehr zu sagen. Bene, du hast, glaube ich, was Längeres zum Vorlesen jetzt.
Genau, das ist vom Tim Hildebrand und der hat geschrieben, diese Stimmung, es geht nicht um die Rettung der Welt, die scheint mir stets nachhaltig im Eimer zu sein, sondern um die eigene. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Es ist nur dieses subjektive Gefühl, als verlorene Seele durch eine korrumpierte, traurige Welt zu laufen. Diese missgestaltete, böswillige Kreatur, die mich bereits 12-mal auf dem Gewissen hat, das könnte ich sein, wenn ich mich nicht der Dunkelheit erwehre. Aber dieser Widerstand ist schwer, sehr schwer. Ich male mir manchmal aus, dass Endbosse einst Helden wie ich gewesen sind, die den zermürbenden Kampf aufgegeben haben und so zu dem wurden, was sie einst zu bekämpfen schworen. Diese atmosphärische Melange ist sehr eigen und erinnert ein wenig an Shadow of the Colossus. Das liebe ich. Ah, Tim schreibt immer so schön.
Der Shadow of the Colossus-Vergleich, den kann ich natürlich nachvollziehen. Das ist übrigens auch etwas, was mir an Elden Ring sehr viel besser gefällt als bei Breath of the Wild, womit sie auch verglichen wird und wo ich leider ein bisschen enttäuscht war damals, hat mich das gegeben, was ich wollte. Ich wollte Breath of the Wild, wollte ich gern so ein Open World Shadow of the Colossus haben. Das habe ich nicht so wirklich bekommen. Aber Elden Ring geht in diese Richtung allein aufgrund dessen, wie die Welt aussieht und was für eine Größe sie zeigt und wie gewaltig ihr halt die Bosse sind. Also deshalb kann ich diesen Kommentar sehr nachfühlen.
Ja, vor allem dieses, die Rettung der Welt, ja, ist nicht so im Vordergrund, sondern die Rettung, ja, seiner Spielfigur.
Richtig, ja.
Die eigene Rettung. Du errettest dich selbst, weil sonst kannst du ganz böse enden, ja. Hat er sehr schön zusammengefasst, ja.
Ja, jetzt haben wir als nächstes hier T2P oder T2P Daniel oder Daniel, der schreibt, gut fand ich, wie die Essenz von Kingsfield in ein modernes Format überführt wurde, das viele Spieler reizt. Also hier ein Kingsfield-Vergleich hatten wir jetzt bis jetzt auch noch nicht gehabt. Und ja, vielleicht ein Grund, dann doch nochmal eins der Kingsfield-Titel rauszugraben, um sich das anzugucken.
Glaube.
Nee. Also das ist Kingsfield ist wirklich, also Kingsfield kann ich wirklich nur Leuten empfehlen, die auch sowas wie Wizardry kennen und mit sowas klarkommen. Das ist wirklich sehr schwer und sehr zäh. Und also wenn man sich da drin reinfuchsen kann, wenn man auf so etwas steht, dann kann einem Kingsfield auch wirklich gefallen. Also besonders hier der Kingsfield 4 war das für die PlayStation 2. Der war eigentlich ganz gut sogar. Aber man sollte jetzt nicht Kingsfield spielen, nur weil einem die Souls-Spiele gefallen. Also da muss noch ein bisschen mehr Passion zu alten Rollenspielen dabei sein.
Ja, dann kannst du aber ganz ehrlich, kannst du auch Ultima Underworld noch spielen, das Original.
Also Ultima Underworld ist viel, 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 viel besser spielbarer als Kingsfield. Ja. Deutlich, deutlich. Da sind Welten dazwischen. Als nächstes kommt ein Kommentar, der ist nicht ganz so euphorisch, der ist eher negativ. Und zwar schreibt es der Firwin. Der sagt, gar nichts, komme damit nicht klar. Für mich weder fordernd noch innovativ. Sinnloses, minutenlanges Rumhampeln. Bezüglich Atmosphäre war Bloodborne aber top. Klar, ein Spiel kann nicht jedem gefallen, das ist klar. Und ich kenne auch so ein paar Leute, die sich halt von wegen denken, ja, die halt eben einen Story-Anspruch haben, keine Ahnung, ob das jetzt bei ihm auch so ist, und die halt mit dem allgemeinen Schwierigkeitsgrad, obwohl er jetzt zahmer ist wie bei den anderen Souls-Spielen, halt das immer noch nicht brauchen. Und ganz ehrlich, wenn man sich nur Videos davon anschaut, auch von den Souls-Titeln, ich glaube, viel Reiz kommt da nicht rüber, oder? Also ich hatte ja mal diese Diskussion, habe ich glaube ich auch erzählt, dass ich damals bei Demo News die Spiel des Jahres Wahl, wo es darum ging, Demon's Souls als bestes Rollenspiel zu küren, habe ich verloren, weil ein Kollege dagegen gestimmt hat, der sich das nur auf Videos angeschaut hat und gesagt hat, nee, das sieht nach nichts Besonderem aus. Hätte ich nie vergessen.
Ja, nee, das muss man schon selbst spielen. Also
dieses Gefühl des Sieges, das kann das Video einfach nicht so transportieren. Ja?
Nee, gar nicht. Aber ich finde es spannend, dass der Firwin sagt, hier, Bloodborne war bezüglich der Atmosphäre top. Ich habe ja Bloodborne endlich mal nachgeholt, jetzt auch für diese Podcast-Reihe hier, bei der ich gefehlt habe beim ersten Teil. Aber egal, ich habe es gespielt und ich weiß nicht, Bloodborne spricht mich jetzt nicht so an. Gerade so vom Art-Design, diesem ganzen Blutthema und so.
Also nee, da muss ich wirklich sagen, ich finde Bloodborne in der Tat von der Atmosphäre am besten. Also rein von der Spielwelt-Atmosphäre, weil dieser viktorianische Touch, erstens mal hast du den nicht bei vielen Spielen. Dadurch wirkt es halt frischer als so ein typisch Fantasy-Mittelalter-Setting. Und die Architektur, das ist ja eh eine der großen Stärken von Miyazakis Spielen, da konnte er mal so richtig protzen. Also diese Gebäude sehen einfach nur fucking fantastisch aus.
Das stimmt. Aber dieses ganze Blutthema und so, ich weiß nicht, irgendwie.
Ist auch nicht so ganz mein Ding, aber wie gesagt, da hat Miyazaki bei mir eh irgendwie was getriggert, weil ich nicht dachte, was ich mir reizen würde. Ich stehe nicht auf Dystopien, auf so düstere Sachen, aber er schafft's halt eben mit dem restlichen Artstyle. Ja? Keine Ahnung. Gut, gehen wir zum nächsten über.
Genau, also wir haben ja dann noch eine weitere eher zwiegespaltene Person im Hinblick auf Elden Ring, und zwar ist das MRCB75, und der schreibt, frustriert den Controller weglegen und 10 Minuten später doch wieder fluchend davor sitzen. Aktuell habe ich 7 Stunden bei Elden Ring auf der Uhr und erst einen einzigen Boss geschafft, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Geisterhunde.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Mir ging es tatsächlich am Anfang auch so. Ich hatte diesen einen, das war eigentlich nur so ein Mini-Boss. Andy, du hast den Namen vielleicht im Kopf, der sieht aus wie so eine hüpfende Katze, die Feuer speit.
Der heißen Wachhunde.
Das ist so ein Wachhund, genau. Eigentlich nicht sonderlich schwer, ja, aber bei mir war es halt so, ich bin einfach völlig falsch rangegangen. Ich habe versucht, mit einer Figur, die einen super Fernkampf hat, diesen eher langsamen Boss irgendwie im Nahkampf zu killen. Es war auch schon sehr spät, bin da halt oft gestorben und kaum hatte ich die Pfeile dabei, war es kein Problem mehr. Ich glaube wirklich, es ist eine Frage von der Herangehensweise, und als ich den dann gekillt hatte, da ging's dann richtig gut erstmal die nächsten Stunden weiter. Also da war ich dann voll im Flow. Also ich würde dir raten, lieber Zuhörer, spiel einfach noch ein paar Stunden weiter, kill diesen Boss und dann wird's dich packen.
Ja, also bezüglich der Bosse kann ich noch einen Tipp allgemein geben. Diese Aschekreaturen, die sind schon sehr mächtig. Also die man eben beschwören kann, um Unterstützung beim Bosskampf zu bekommen. Das ist so ein Element, wo jeder für sich entscheiden sollte, ob er sie einsetzen möchte. Weil ohne Asche-Kreaturen sind die Bosse richtig schwer. Dann ist das wie Dark Souls, kann man schon sagen. Mit Asche-Kreaturen, je nachdem, welche man hat, wie hoch man sie gelevelt hat, können die extrem einfach werden. Es gibt eine Asche-Kreatur, das ist quasi der Mimik, ich will nicht mehr verraten. Wenn man die benutzt, die ist so mächtig. Ich habe damit jetzt hier gestern einen der Pflicht-Endbosse im ersten Versuch geknackt. Und ich bin nicht besonders gut bei diesen Endgegnern, weil ich nicht die Geduld dafür habe. Ich liebe diese Spiele, ich bin gut in dem Welten erforschen, aber in Endbossen stelle ich mich zum Teil schon ziemlich immer noch dämlich an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Asche-Kreaturen, die sind auch deshalb eingeführt worden, um dem Spieler eben diese Entscheidung zu geben, möchtest du es einfach oder möchtest du es schwer haben? Und da muss man halt in der Tat seinen inneren Schweinehund ein bisschen überwinden. Gut, dann haben wir noch zwei Kommentare, die jetzt so von Kollegen und Freunden von uns kommen. Ein Freund von mir, der Steffen, hallo Steffen, der ist seit ein paar Wochen krank. Ich zitiere ihn, er leidet an Miyazaki.
Das war eine schöne Krankheit.
Ja, das fand ich sehr lustig. Und er hat noch einen anderen Spruch gerissen. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich ihn da jetzt oute. Er hat den Spruch gerissen, Elden Ring ist Breath of the Wild in gut. Aber der mag kein Breath of the Wild, obwohl er Zelda mag. Aber Breath of the Wild hat ihn irgendwie nie so richtig abgeholt. Und Elden Ring ist auch, so, er hat ja auch vorhin zugegeben von meiner Seite aus, ist genau das Spiel, was wir uns irgendwie erhofft hatten von Breath of the Wild. Nur halt eben auf einer anderen Ebene, jetzt mal von der düsteren Story mal ganz abgesehen, ja. Sondern eben von diesem Open-World-Charakter und von diesem Shadow of the Colossus-Vibe ist es genau das, was wir uns damals bei Breath of the Wild erhofft hatten. So, Bene, du hast auch noch einen guten Freund, der dir auch noch was gesagt hat.
Genau, das ist der Alex, auch lieben Gruß hier von dieser Stelle aus. Der hört uns auch sehr gerne übrigens. Und der liebt die Souls-Spiele, also wirklich schon seit Jahren. Und er redet mir da echt immer so ins Gewissen, du musst das nachholen, spiel doch mal das. Und ah, und das ist alles so toll, ja. Und jetzt haben wir endlich ein Spiel gefunden, worüber wir uns austauschen können, nämlich Elden Ring. Und wir schreiben uns ständig Nachrichten, ja, wie weit bist du, ach, hast du den schon, warst du da schon, ja, und das macht mega Spaß mit dem. Also ich bin so am Abnerden mit dem, wie schon lange nicht mehr, ja, und welche Waffe, welcher Bild und so weiter. Und da habe ich gemeint, hey, also du kennst dich so gut aus, jetzt sag mir doch mal, was du über die Souls-Spiele denkst und was gefällt dir daran eigentlich so gut, was ist das Beste, was da Miyazaki rausholt, ja. Und dann hat er mir geschrieben, darf ich jetzt auch offiziell zitieren, ich denke, die Souls-Spiele haben alles, was ein Action-Rollenspiel gut macht, plus drei Kernelemente. Erstens das geniale Souls-System, das zwischen Vorankommen und Vorsicht abwägen lässt. Zweitens das beste Kampfsystem, das eigentlich den Spieler besser werden lässt, weniger durch Leveln als durch die Fähigkeiten des Spielers, die sich verbessern. Die Kämpfe sind sehr taktisch und erfordern ein Lesen des Gegners. Und drittens die traumhaft morbide Mittelalterwelt. Ja, er hat dann irgendwie noch so ein bisschen ausgeführt, die würde für ihn so ein bisschen die Bedrohung der westlichen Konsumgesellschaft symbolisieren. Und so fand ich es ein bisschen weit hergeholt. Ja, aber dass das halt alles sehr bewusst morbide ist und so ein bisschen Kontrast so zu unserer Welt. Und das sind so die drei Punkte, die ihm halt am besten gefallen.
Ja, sehr schön. Ich denke mal, damit haben wir jetzt auch ein paar Meinungen von unseren lieben Zuhörern und sogar von unseren Freunden jetzt abgedeckt. Und dann fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich die Abmoderation. Nun seid wieder ihr an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer. Gebt uns Rückmeldung, wie euch unsere große Doppelfolge zu Hidetaka Miyazaki gefallen hat. Sagt uns auch ruhig, wenn es ein bisschen too much vielleicht war. Wir haben uns da jetzt so reingehängt, weil es aber auch so ein riesengroßes Thema ist und weil es auch in aller Munde ist. Keine Angst, wir werden jetzt nicht ständig irgendwelche neuen Themen abarbeiten, sondern wir werden jetzt auch zukünftig mal wieder so ein paar alte Sachen rauskramen. Wir hoffen jedenfalls, dass euch das Ganze Spaß gemacht hat und vielleicht wollt ihr, dass wir mal andere Spieledesigner, die jetzt vielleicht aktuell nicht gerade so auf dem Schirm sind, dass wir uns die mal genauer uns vornehmen und mal erörtern, warum sind die eigentlich so genial? Könnt ihr uns dann auch schreiben, wen ihr euch da vorstellen würdet?
Genau, also die verschiedenen großen Designer aus der Games-Industrie, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge, die viele spannende Titel gemacht haben, deren Geschichte auch super spannend ist, wie sie überhaupt an diese Positionen gekommen sind. Also ich denke dann nur an die Jungs bei id Software zum Beispiel, was die so in der Vergangenheit gemacht haben und was da alles für verrückte Dinge passiert sind. Das wäre zum Beispiel so ein Thema, was wir gerne mal aufgreifen können. Und schreibt uns doch da einfach mal per Mail, Social Media oder Discord, welche Persönlichkeiten euch da interessieren würden, wen man da mal genauso wie jetzt Miyazaki mal im Detail sich anschauen sollte und vielleicht auch in irgendeiner Form ja an die Strippe bekommt, auch sei es auf einer zukünftigen Messe oder so, mal schauen, was da geht.
Ja, also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, Miyazaki, und deswegen, es muss ja auch nicht immer eine Doppelfolge werden, ne? In dem Fall haben wir gesagt, komm, wir machen zwei Teile draus. Kann man ja auch in einem kurzen, knackigen Podcast vielleicht mal machen. Mal schauen. Genau, was ansonsten noch ansteht, ist natürlich die nächste Folge, die erscheint am Freitag, den 22. April 2022, ist wieder für euch da draußen, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir haben aktuell noch kein Thema, müssen wir uns noch überlegen, was wir da machen. Es wird kein Elden Ring sein, es wird kein Miyazaki sein, ja, sag ich jetzt mal zu 99,9%, es sei denn, der Andy überredet uns gleich
an
und sagt, nö, komm.
Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird.
Will ich auch gar nicht, sag mal was.
Nein, weil wir alle so, ne, Elden Ring und so. Aber es reicht jetzt mit Elden Ring, mit Miyazaki, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Verabschiedung überlasse ich unserem Moderator Andy.
Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, dass ich moderieren durfte. Vor allem, dass ich dich moderieren durfte, Benedikt. Du warst auch sehr brav.
Danke. Ich habe mich bemüht.
Und auch du, Sönke, warst mal wieder eine tolle Bereicherung hier mit den Fakten, die du uns hier geliefert hast. Und ja, damit würde ich sagen, auch an euch nochmal danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, hier bei Games Insider. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.